Wer darf den Raum, den öffentlichen Raum nützen? In welcher Form? Welche Regeln gibt es dort? Wer hat die Hand drauf? Wer bestimmt, wer wo sein darf? Wer wo wie laut Musik spielen darf zum Beispiel? Wer wo was hinstellen darf? Also das heißt, da gibt es dann im Hintergrund sehr wohl wieder Regelungs- und Regelmechanismen, die halt von der Politik logischerweise auch diskutiert und letztlich festgelegt werden. Das heißt, der öffentliche Raum ist kein freier Raum, sondern das ist sehr wohl ein regulierter Raum, der halt auch über politische Debatten immer wieder neu verhandelt werden muss.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch heute David Mehlert und zu Gast im Studio der Radiofabrik ist Bernhard Quickner.
Hallo.
Bernhard Quickner ist seines Zeichens Leiter der Bildhauerei am Mozarteum, aber auch selber als bildender Künstler tätig und, wenn man das so sagen kann, ein Schwerpunkt mit Kunst im öffentlichen Raum, aber nicht nur Kunst, die im öffentlichen Raum angeschaut oder wahrgenommen werden kann, sondern Kunst, die einen gewissen partizipativen Anspruch hat. Also die Menschen, die diese Kunst anschauen, die sind dazu eingeladen, da mitzumachen. Wir können dann später vielleicht über Beispiele davon reden. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Und in der heutigen Ausgabe der Werkspost wollen wir uns unterhalten über den öffentlichen Raum. Das ist immer wieder mal Teil der öffentlichen Debatte, wenn man hört, öffentlicher Raum verschwindet. Vielleicht im Sommer sehr interessant, wenn es um den Seezugang in Österreich geht, dass der zunehmend privatisiert wird. Aber auch in Salzburg kann man sehen, dass da immer rege Bautätigkeiten sind. Und bevor wir dann quasi inhaltlich einsteigen, wäre es interessant zu wissen, was ist für dich öffentlicher Raum? Das ist ja auf der einen Seite so ein abstrakter Begriff. Der Raum der Diskussion, für Demokratie wichtig, für die Gesellschaft. Auf der anderen Seite geht es ja dann wirklich um konkrete Orte, wo man sich aufhalten kann.
Klar, schwierige Einstiegsfrage. Weil der öffentliche Raum natürlich eben genau ein abstrakter Begriff ist. Vielleicht würde ich es jetzt eher mal umgedreht betrachten und mir überlegen, was ist quasi der private Raum auf der anderen Seite. Ich meine, es ist klar, wenn ich bei meiner Wohnungstür reingehe und zusperre, dann ist es mein eigener Raum und alles außerhalb von meinem Haus, wo ich bei der Tür rausgehe, ist in gewisser Weise schon öffentlicher Raum. Also auf die Straßen, wo ich rausgehe, auf den Plätzen. Die Frage ist dann, wenn ich jetzt in die Natur gehe zum Beispiel schon, wem gehört der Raum? Ja, ich meine, das ist dann meistens ja schon irgendwie im Besitz von irgendwem, Bundesforste, Privatbesitz etc. Trotzdem bewegt man sich drin. Das heißt, es gibt ja nicht sozusagen einen fixen, starren Begriff, wo es das ist. Ja. Auf jeden Fall, jetzt, wenn ich die Stadt Salzburg anschaue, gibt es sicher sozusagen Bereiche, wo man ganz klassisch sagt, das ist ein öffentlicher Raum, also die Plätze um einen Dom herum jetzt zum Beispiel. Ja, da würde wahrscheinlich jeder sagen, das ist öffentlicher Raum.
Und wenn man sich dann im Kontext der Stadt das eben anschaut, es gibt natürlich, wenn man sich so Theoretiker anschaut oder Theoretikerinnen, da gibt es Martina Löw zum Beispiel oder Richard Sennett, für die hat dann dieser öffentliche Raum immer gewisse politische Dimension oder gesellschaftliche Dimension, dass da sich Menschen treffen können oder dass es ja wichtig ist für eine Gesellschaft. Wie würdest du das dann einschätzen oder was für eine Rolle sollte der öffentliche Raum haben?
Ja, natürlich. Ich meine, das Wort öffentlich alleine heißt ja schon, dass er eben frei zugänglich sein soll, zum Beispiel, und zwar für alle NutzerInnengruppen. Und das ist schon einmal ein wichtiges Thema, weil wenn ich jetzt nur an die Bettler unter Anführungszeichen oder Notreisenden-Debatte denke, da trennt sich ja sehr schnell Weizen vom Spreu. Also wer darf den Raum, den öffentlichen Raum nützen? In welcher Form? Welche Regeln gibt es dort? Wer hat die Hand drauf? Wer bestimmt, wer wo sein darf? Wer wo wie laut Musik spielen darf zum Beispiel? Wer wo was hinstellen darf? Also das heißt, da gibt es dann im Hintergrund sehr wohl wieder Regelungs- und Regelmechanismen, die halt von der Politik logischerweise auch diskutiert und letztlich festgelegt werden. Das heißt, der öffentliche Raum ist kein freier und schon gar kein rechtsfreier Raum, sondern es ist ja wohl ein regulierter Raum, der halt auch über politische Debatten immer wieder neu verhandelt werden muss.
Ich habe mir da im Vorfeld des Interviews auch dahingehend die Wahlprogramme der Parteien zur letzten Gemeinderatswahl angeschaut und durchforstet dahingehend zum öffentlichen Raum. Zum Beispiel bei den Grünen oder der Bürgerliste kommt über 20 Mal der öffentliche Raum vor, bei der KPÖ einmal eigentlich nur. Es wird viel von Öffentlichkeit gesprochen natürlich, im Sinne von öffentlicher Gesundheitsversorgung oder öffentlicher Wohnbau. Und dann bei der ÖVP eigentlich sehr stiefmütterlich, da gibt es nur 3 Verweise auf den öffentlichen Raum. Ich möchte da von den Grünen ein Beispiel vorlesen aus dem Programm, wo steht, öffentlicher Raum für zeitgenössische Kunst und Kultur öffnen. Den öffentlichen Raum soll auch für zeitgenössische Kunst und Kultur geöffnet werden, um nicht kommerziellen Formen Raum zu bieten. Jetzt ist die Frage, warum sind vor allem die Grünen so daran interessiert und vielleicht konservative Parteien eher weniger?
Das Bewusstsein für den öffentlichen Raum ist je nach Interessenslage halt verschieden ausgeprägt. Wenn ich jetzt nur das Wort zeitgenössisch jetzt aus dem Text irgendwie herausnehme und zeitgenössische Kunst noch dazu, dann ist ja das für gewisse Gesellschaftsbereiche auch ein Reizwort, weil zeitgenössische Kunst zum Beispiel nicht automatisch was mit jetzt gelebten Kultur hat schon was zu tun, aber es kann ja auch eine sozusagen eine konfrontierende Situation daraus entstehen und das ist natürlich nicht unbedingt von allen Bevölkerungsschichten gewünscht. Und dann gibt es halt politische Kreise und Bereiche, die halt diese Konfrontation zum Beispiel auch mit der Vergangenheit, also gerade wenn ich an die NS-Zeit denke, wichtig finden, schätzen, befördern wollen. Und dann gibt es andere Gruppierungen, die halt da ein bisschen den Deckel drauf halten wollen eher und nicht unbedingt für zum Beispiel Vergangenheitsbewältigung stehen. Ja. Also ich denke, das politische Spektrum, dieser, wie oft diese Begriffe vorkommen, bilden offensichtlich ja ganz gut auch die Haltungen, die dahinter stehen, ab.
Du hast jetzt das Stichwort schon gegeben mit Kunst im öffentlichen Raum, die was dann auch vielleicht eine Form der Vergangenheitsbewältigung sein kann. Und du hast ja da, ich glaube, 2016 diese Gegensetzung gemacht, das hat das Kunstwerk geheißen, da ist darum gegangen, dass du die Thorak-Statue, die was ja im Kurgarten in Salzburg steht, die was den Paracelsus abbildet und eben von Thorak geschaffen worden ist, oftmals quasi der Lieblingsbildhauer von Hitler genannt, hast du quasi auch eine Statue entgegengesetzt, aber dir quasi in einer abstrakten, kubistischen Form. Und da wäre jetzt die interessante Frage natürlich, bei Kunstwerken, wenn da eine Thorak-Statue im Kurgarten steht, wie ist das dann aufzufassen oder was kann man daran kritisieren?
Na, vielleicht erzähle ich das ganz vom persönlichen Zugang her mal. Ja. Das heißt, ich bin ja kein gebürtiger Salzburger, aber schon sehr lang in der Stadt. Ich war da in der Schule und habe studiert etc. Und wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute oder die meisten Leute ist man in der Stadt unterwegs und sieht irrsinnig viele Sachen nicht, obwohl es immer da sind. Also viele Bauwerke, Details an irgendwelchen Fassaden und auch Denkmäler, Statuen, Objekte, Kleindenkmäler etc. Man rennt jeden Tag an Hunderten von diesen Dingen vorbei und irgendwie nach 10 Jahren fällt dann plötzlich irgendwas auf und denkt, was ist das eigentlich? Ja? Und mir ist es mit diesem Paracelsus genauso gegangen. Das heißt, ich bin natürlich im Kurgarten da irrsinnig oft vorbeigegangen oder gefahren mit dem Radl und eines Tages checke auf einmal, dass diese Steinskulptur, die quasi schon immer da gestanden ist für mich, eben von diesem Josef Thorak gemacht wurde. Ja. Und nachdem ich eben Kunstpädagogik studiert habe und Bildhauerei, der Thorak sozusagen eine Art Kollege unter Anführungszeichen von mir war, ist mir das total eingeschossen. Das ist doch nicht möglich. In der Nazi-Zeit war der neben Arno Breck einfach der absolute Bildhauerstar. Ja. Lieblingsbildhauer vom Hitler. Der Hitler hat ja mein Staatsatelier in Baltham bei München bauen lassen, extra, weil er einfach für die Propaganda essentiell war. Er war auf der Liste der unersetzlichen Künstler. Das waren nur 12 bildende Künstler im gesamten Deutschen Reich. Ja, da war der Thorak dabei. Geboren in Wien zwar, aber in Salzburg groß geworden. Ja, das ist ja Salzburg in letzter Konsequenz und ist nach dem Krieg auch da wieder hergezogen nach Bayerisch Gmein. Das heißt, plötzlich bin ich konfrontiert mit dem, dass da eine Skulptur, die so für sich einmal harmlos ausschaut, aber geschichtlich massivst kontaminiert ist. Und wenn wir dann nachlesen anfangen und sich interessiert dafür, was auch dieser Paracelsus-Kult in der NS-Zeit war, ja, wie die Nazis den Paracelsus instrumentalisiert haben, ja, als deutschen Arzt, und wie sich dann ein Künstler mit der Thorak in die Propaganda einspannen lässt, beziehungsweise das auch selber befördert. Ja. Ich kann dann an so einer Figur, an so einer Steinskulptur, die ja noch dazu eine nicht unbeträchtliche Größe hat, ja, auch in der Wahrnehmbarkeit, da im Grünen dieser weiße leuchtende Stein, ja, sehr auffällig ist, finde ich. Und mir ist dann immer irgendwie schlecht gegangen, wenn ich da vorbeigegangen bin. Ja. Es gibt keine Information dort, nicht. Das Zeug steht quasi aus der Nazi-Zeit einfach da herum, ohne Kontextualisierung. Das kann irgendwie nicht sein. Es gibt ja in der Nähe noch den Kopernikus, also ein zweites, noch viel größeres monumentales Werk von Thorak, das noch dazu, das ist ja überhaupt skurril. 1950 hat er diese erste rehabilitierende Ausstellung im Zwergelgarten stattgefunden und diesen Kopernikus haben sie einfach dort stehen lassen. Das heißt, er steht noch dazu genau auf dem Fleck, wo er 1950 hingestellt worden ist. Also da gibt es jetzt irgendwie viel Geschichte, Kontext, Geibes rundherum, der sehr spannend ist. Auf jeden Fall ist in mir halt dann das Bedürfnis gewachsen, da mich in dem Fall tatsächlich sozusagen als Bürger dazu zu äußern, ja, weil dieser Raum eben auch meiner ist, ja, mit Tausenden von anderen.
Jetzt sieht man ja diese Statuen stehen immer noch beide dort. Das ist die Kopernikus-Statue gibt es noch, es gibt die Paracelsus-Statue gibt es noch und auf den Paracelsus wird es ja durchaus positiv bezogen in Salzburg. Also die Medizin-Uni heißt ja auch Paracelsus-Uni. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, ist es dann mit einer Hinweistafel getan, dass man sagt, der Thorak war quasi der Lieblingsbildhauer von Hitler, sein Werk steht immer noch da? Oder müsste man wirklich sagen, diese Statue von Kopernikus und von Paracelsus müsste eigentlich wegkommen, müsste demontiert werden?
Jetzt möchte ich zuerst nur ganz eine kurze Geschichte erzählen, von wegen, wie man Begrifflichkeiten verwendet. Die Paracelsus Medizinische Universität Salzburg hat tatsächlich am Beginn ihrer Gründung genau diese Paracelsus-Skulptur vom Thorak quasi als Logobild verwendet, ja. Dann habe ich dem Herrn, ich glaube, der Herr Resch hat das damals, Primar Resch, gegründet, habe ich denen das geschrieben, ob sie eigentlich wissen, mit welcher einer kontaminierten Figur sie da werben. Soweit ich es wahrgenommen habe, taucht die jetzt so in der Form nicht mehr auf. Es gibt ja jetzt auch eine andere Paracelsus-Figurendarstellung vom Zenzmeier, die dort, der große Bronzeplastik, die dort aufgestellt worden ist. Aber nur, das ist jetzt sozusagen eine kleine Geschichte, nur mit, wie soll man sagen, unreflektiert man letztlich auch mit diesen Dingen nach wie vor umgegangen ist und vielleicht umgeht. Zur eigentlichen Frage, was macht man jetzt mit diesen Dingen im öffentlichen Raum, die da nur herum, so Artefakte aus der Nazi-Zeit? Da gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Zugänge, von wegen einfach wegrammer, das gehört auch zerstört und vernichtet, bis hin, man stürzt ins Museum, dann landet es halt irgendwo im Depot. Oder die andere Variante, man lässt sie stehen und setzt sie mit den Dingen einfach auseinander. Ja. Ich würde jetzt das einmal zeitgeschichtlich jeweils einordnen, also aus welcher Zeit kommt das? Ja. Weil es gibt ja dann auch die Debatte, dass jetzt, keine Ahnung, andere Herrscher früher auch böse Menschen waren und die stehen auch noch herum. Ich sehe so, dass jetzt der Thorak die Nazizeit so nono ist. Auch wir sind letztlich eine Nachfolgegeneration von Tätern oder und Opfern. Das heißt, das ist alles wahnsinnig wirksam nur in der Gesellschaft. Ja. Und insofern sind diese Arbeiten, diese Skulpturen, diese Artefakte aus der Nazi-Zeit massiv wirksam aus meiner Sicht. Ja. Meine private Meinung ist, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen soll. Also ich bin nicht dafür, dass man sich jetzt einfach verrammt und keiner weiß mehr was davon, sondern für mich ist das eigentlich ein Grund oder eine Möglichkeit, sich mit dieser Zeit zu konfrontieren, ja, und in gewisser Weise eine Art Aufarbeitung auch zu leisten. Ich bin jetzt kein Psychotherapeut, aber im Grunde verstehe ich das ein bisschen so, ja, dass man durch die Auseinandersetzung, durch dann eigentlich erst wieder zu einer Art Freiheit gelangt. Ja.
Ja, wenn du von Auseinandersetzung sprichst, dann geht es wahrscheinlich um eine künstlerische Auseinandersetzung. Und dabei die Frage, gibt es viele Formen der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit? Ich habe schon angesprochen, man kann natürlich eine Hinweistafel davor hinstellen, man kann eine Monographie schreiben. Aber wo sind dann die Stärken oder die Vorteile mit einer künstlerischen Auseinandersetzung? Was für Bedeutungsebenen können da aufgemacht werden, die sonst vielleicht irgendwie verschlossen bleiben oder einfach nicht wahrgenommen werden?
Genau, es gibt ja nicht nur die eine Möglichkeit, damit umzugehen, sondern Bücher dazu gibt es ja. Es gibt alle möglichen Auseinandersetzungsformen. Die Möglichkeit jetzt in diesem Fall, die ich ja genützt habe, ja, mit dieser Gegensetzung, ist ja, dass ich sozusagen auf die Kunst wiederkomme, künstlerisch reagiere. Ja. Und diese Möglichkeit, die jetzt in dem Fall gerade Plastik und Skulptur im öffentlichen Raum hat, Kunst im öffentlichen Raum hat, nämlich auch Aufmerksamkeit zu generieren, die nütze ich. Ja. Also wenn jetzt quasi mit ähnlichen Mitteln, wenn jetzt die Bildhauerei in der Nazi-Zeit so wichtig war, weil sie öffentlichkeitswirksam war, repräsentativ, dann kann ich das sozusagen mit den jetzigen Möglichkeiten und Methoden genauso nützen, aber mit einer anderen Haltung natürlich. Ja. Darum habe ich das natürlich auch bewusst Gegensetzung genannt. Ja. Ich habe da einfach eine Woche lang meine Gegenskulptur, es war dann eine Plastik aus Kunststoff, jeden Tag in der Früh aufgestellt, ja, weil das war leicht, ich habe es hingestellt, habe die zwei Figuren miteinander konfrontiert, sie quasi miteinander reden lassen und habe dann den ganzen Tag lang mit den Leuten, die da, die Passanten und Passantinnen, einfach diskutiert, ja, durchaus sehr kontroversiell. Und das verstehe ich sozusagen als Bewusstseinsbildungsakt, der mir wichtig war. Ja. Und natürlich, wenn man es dann nur schafft, auch die Medien mitzunehmen, damit eine größere Weite zu erreichen, eine mediale, dann fangen vielleicht mehr Leute darüber nachdenken an und dieses Generieren von einer Debatte, das ist eigentlich sozusagen eine wirklich eine tolle Möglichkeit, die Kunst im öffentlichen Raum hat. Also nicht einfach jetzt als Behübschung oder man stellt irgendwas Nettes hin, sondern wirklich als auch Konfrontationsmöglichkeit mit zeitgenössischen Themen.
Wenn man sich das mal anschaut, von wo bis wo hat sich das Spektrum der Reaktionen erstreckt, wenn es da quasi um die Thorak-Statue geht? Ich kann mir vorstellen, das ist in Salzburg natürlich immer ein sehr diffiziles Thema und ein sehr bekanntes Thema. Also wo war da so die Bandbreite?
Die komplette Bandbreite von wegen, wo es immer da traue, diesen großartigen Künstler Thorak, der doch noch richtig Bildhauern hat, kennen, also jetzt in einem realistisch-naturalistischen Sinn, wie da so ein grausliches, kubistisches Kunststoffteil, das ja natürlich auch bewusst so schier war, sprich innen rosa, außen braun, gemäß dem Spruch, wie der Österreicher halt so ist. Also außen rosa und innen braun beim Punschkrapferl und ich habe es halt umgedreht. Bis hin zu dem, dass Leute das natürlich total gut gefunden haben und richtig finden. Also die Debatten haben einfach das komplette Meinungsspektrum, das halt in der Bevölkerung dazu da ist, halt abgebildet. Ja. War natürlich auch sehr anstrengend, aber auch sehr lehrreich und interessant. Und ich finde, also das wäre zum Beispiel auch mein Zugang gewesen, das habe ich auch vorgeschlagen, dass einfach diese Auseinandersetzung in gewissen Abständen einfach immer wieder gemacht werden sollte. Also ich finde, jetzt haben sie eine Tafel hingestellt, ja. Hinten nach, das ist sozusagen der absolute minimalste Kompromiss, den man halt gerade noch irgendwie finden kann. Damit glaubt man vielleicht halt, man hat jetzt das gemacht und hat jetzt seine Ruhe, wo sie nicht glaubt, ja, weil das Thema ist ja weiterhin virulent. Es ist ja jetzt natürlich mit dieser politischen Wende in der Stadt Salzburg auch die Hoffnung damit verbunden, tatsächlich als gerade was die Straßennamen anlangt, weil das ist ja das gleiche Problem. Ja, mit jedem Straßenschild wird tatsächlich halt dieser Name von einer Person der Nazi-Zeit geehrt und das ist natürlich absolut skurril. Ja. Und ich meine, wenn ich dem jetzt vorgreifen kann gleich, wenn jetzt eine Gruppe von Expertinnen mehr als 1000 Seiten zu diesen Zweifelsfällen schreibt, ja, und klar vorschlägt, welche Straßen umbenannt werden sollen, dann finde ich schon, dass das ein massiver Auftrag an die Politik ist, das tatsächlich umzusetzen, ja, und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht einfach zu ignorieren und einzusackeln, wie es bis jetzt der Fall war. Und selbiges ist jetzt für die Kunst im öffentlichen Raum der Fall, allerdings eben nicht im Sinne von Wegrammer, sondern sich damit auseinandersetzen. Also genauso wie ich auch finde bei den Straßentafeln, dass es gut fände, wenn, jetzt nehme ich halt wieder den Torak, weil es ja diese Straße, ja, Josef-Torak-Straße in Eigen gibt, dass man die jetzt nicht einfach verschwinden lässt und ins Archiv tut, sondern dass man eine kontextualisierende Tafel hintut, dass man eine Neubenennung vornimmt, aber auch sozusagen die Geschichte dieser Straßenbenennung halt dazu schreibt mit ein paar Sätzen, dass die halt einmal so Kassen hat oder so, ja, dass man einfach ein bisschen versteht, auch wie sich die Meinung und über die Jahrzehnte ändert. Ja. Weil da wir wirklich auch grantig irgendwie 1963, in meinem Geburtsjahr, ist die Straße erst nach dem Torak benannt worden. Ich meine, da war der Krieg schon eine Zeit aus, also hätte man ein bisschen mehr darüber wissen können. Ja. Das ist schon schwer skurril und das gehört absolut geändert.
Am 3. April hat Andreas Braha mit Thomas Nöll darüber gesprochen, dass so Kunst oder in dem Fall als Straßennamen immer Huldigung auch der Personen sind. Und für alle, die gerade neu dazugekommen sind, herzlich willkommen zur Werkspost. Heute zu Gast im Studio ist der Künstler Bernhard Quickner und wir unterhalten uns über den öffentlichen Raum bzw. die Kunst im öffentlichen Raum. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, dass natürlich auch die Stadt eine gewisse Handlungsmacht hat oder eigentlich die Handlungsmacht natürlich hat, also die Stadt im Sinne der Stadtregierung und es hat ja vielleicht eine Trendwende jetzt abgezeichnet durch die neue Stadtregierung. Aber was soll dann die Aufgabe sein von einer so einer Stadtregierung? Was für Schritte könnte sie setzen, damit der öffentliche Raum quasi wirklich als dieser öffentliche Raum wahrgenommen wird von diesen Menschen? Es braucht ja immer eine gewisse Einladung dazu. Oftmals kommt es mir zumindest so vor, wie wenn die Menschen diesen öffentlichen Raum gar nicht so als für sich selbst beanspruchbar wahrnehmen, sondern eigentlich immer nur noch zum Durchgehen, quasi zum Konsumieren. Das ist ja auch immer diese Debatten, was es darum gibt.
Ja, genau, das Wort des Konsums ist eher Gutes, weil er das auch ein bisschen, wie soll man sagen, die Kunst, die ich jetzt jedenfalls meine, eine ist, die auch lästig ist, also die tatsächlich sozusagen auch den Finger in zeitgenössische Wunden legt und eben nicht primär nur zum Konsumieren da ist. Ja. Also im Grunde wie eine Art Motor, ein Anreger für die Entwicklung von Gesellschaft, nicht zur Beruhigung, was der Konsum ja in hohem Ausmaß macht, sondern eigentlich so quasi schon auch die Salz und die Würze in der Suppe, ja, die Gesellschaft Debatten voranbringt. Und sowas muss man natürlich wollen. Also mir fällt jetzt gerade ein, dass es ja so einen Versuch einmal gegeben hat mit Contracom. Es war leider ein einmaliger Versuch, ja, weil das den SalzburgerInnen offensichtlich jedenfalls der Politik schnell zu heiß geworden ist mit den damaligen Debatten um den umgedrehten Hubschrauber von der Paula Piwi zum Beispiel, die Bürgerbefragung von Christoph Büchel und so weiter. Das heißt, da hat es ein paar auch scharfe Aktionen gegeben, die der Gesellschaft in Salzburg, zumindest der Mehrheitsgesellschaft, offensichtlich zu scharf waren. Aber die Debatten, die damit damals auch schon ausgelöst wurden, sind nach wie vor wichtig und relevant. Das heißt, natürlich wäre ich jetzt zum Beispiel auch dafür, dass man sowas wirklich in einer zeitgenössischen, jetzigen Qualität wieder aufnimmt und das Ganze in eine Bewegung bringt, ja. Diese Gespräche und Debatten. Also es reicht jetzt nicht, irgendwo ein paar Bankerl hinzustellen und zu sagen, Da habt ihr euch ein bisschen was Nettes zum Hinsitzen und wir gestalten das nett. Das ist ja schön und gut, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber wenn man damit wirklich mehr will, ja, dann muss auch das gewollt werden mit der entsprechenden Mittel, Finanzmittel und Know-how-Einsatz.
Ich glaube, in Salzburg stellvertretend dafür ist natürlich der Residenzplatz auf der einen Seite. Er ist halt nicht sonderlich angenehm zum Aufhalten, würde ich mir persönlich sagen. Er ist sehr staubig durch den Kies am Boden. Die Bänke, die dort sind, sind weder beschattet noch sonderlich gemütlich. Und dann, was dazu kommt, dieses Denkmal der Bücherverbrennung ist da quasi ganz an den Rand abgeschoben. Es wirkt halt so, wie wenn dieser Platz eigentlich einzig allein da ist, damit halt die Touristenmassen, die was in Salzburg gibt, sich dort möglichst friktionslos bewegen können. Jetzt ist auch die Frage, dem Anspruch für den öffentlichen Raum, wie soll eine Stadt da vermitteln? Auf der einen Seite haben wir quasi viele Touristen, denen man da möglichst gutes Bild präsentieren soll. Auf der anderen Seite hat man dann doch irgendwie diese historische Dimension und schlussendlich Menschen, die da ein tägliches Leben führen wollen.
Ja, das ist natürlich, der Residenzplatz ist natürlich echt ein spannendes Kapitel, weil es stimmt schon auf der einen Seite, dass viele Touristen unterwegs sind, auf der anderen Seite sind die Touristen selber und Touristinnen selber nicht unbedingt jetzt in das Juli-Hitz am Platz selber unterwegs. Das heißt, die bewegen sich ja auch dann unter dem Baum beim Heimatwerk zum Beispiel. Das ist einfach dort, ist schön und gemütlich, neben einem Bücherverbrennungsmahnmal. Der Platz ist natürlich jetzt nicht nur über diese Agenten sozusagen ausgewiesen, sondern es ist natürlich schon so, dass da der Kiertag und solche Sachen aufgeführt werden. Das heißt, der muss wahnsinnig viel herhalten, der muss unglaublich viel leisten. Und ich bin jetzt da absolut kein Experte, ich habe jetzt im Vorfeld mir das nur mal kurz angeschaut. Ja. Es hat ja verschiedene Platzgestaltungsvorschläge schon gegeben. Der Max Rieder und der Knittel haben einmal den ersten Wettbewerb 2008 gewonnen gehabt mit einer Idee mit Beton und Flusssteinen, was sich auf die historische Gestaltung bezogen hätte. Das wurde dann nicht umgesetzt. Und die jetzige Gestaltung von Eduard Wittmann und Erich Wagner ist ein Kompromiss, soweit ich das verstehe, im Sinne von Benutzbarkeit. Da müssen tonnenschwere LKWs drauf fahren können, ohne dass alles hin wird. Also das widerspricht zum Beispiel dieser Idee der einfachen Begrünung. Außer man sagt, man nützt den Platz halt nicht mehr für den Kiertag etc., für Konzerte, wo viele Leute hingehen. Dann könnte man das machen. Aber solange der diese Benutzbarkeit in sich tragen muss, braucht es natürlich auch technisch tragfähige Vorschläge und der jetzige ist offensichtlich einer, dass er trotzdem Staub, trotz dieses biologischen Bindemittels, das da jetzt irgendwie reingegeben haben, damit es nicht so staubt. Also da würde ich mir jetzt einfach, weil ich da kein Experte bin, echt keine abschließende Meinung zutrauen, dass es sozusagen gerade in Zeiten der Klimakrise angesagt ist, mehr Beschattung, mehr gerade in der Sommerhitze, mehr Feuchtigkeit im Raum zu halten. Da wird, glaube ich, kaum mehr jemand dagegen sein können, in welcher Form das jetzt machbar ist. Es hat ja diese Vorschläge gegeben, so mobile Grüninseln zu positionieren, ob das dann in einem vertretbaren Aufwand möglich ist, ja, also was halt die Bewässerung anlangt, etc. Und alle diese Dinge, Abflussmöglichkeiten. Da muss ich mich irgendwie quasi auch als Bürger ein bisschen zurückziehen und schon auch Expertinnengruppen Vertrauen schenken, wobei es natürlich da immer sehr davon abhängt, wer setzt diese Gruppen wie zusammen. Ja, aber dazu eine ernsthafte öffentliche Debatte wäre natürlich schon super spannend und wichtig. Ja.
Bezüglich öffentlicher Debatte, ich habe da auch im Vorfeld recherchiert und bei der Neugestaltung des Mozartplatzes hat Alexander Schrank, der ist der Leiter des Bauamtes in der Stadt Salzburg, quasi verlautbart, dass es hätte die Möglichkeit geben, sich zu partizipieren, aber es haben sich schlussendlich nur 40 Leute dort gemeldet und in den Medienberichten hat es ein bisschen so gewirkt, wie wenn die Stadt ein bisschen enttäuscht gewesen wäre. Mhm. Aber kann man dann vielleicht von dieser Situation aus den Rückschluss ziehen, dass einfach das Interesse am öffentlichen Raum abnimmt, dass einfach das Private wieder den Vorzug übernimmt oder quasi der Stellenwert des Privaten wieder mehr wird, wenn man das natürlich im ganz großen politischen Rahmen sich anschaut, dass, weiß nicht, in Zeiten von Krisen ist dann vielleicht der Rückzug ins Private wieder der Weg, der präferiert wird.
Ja, vielleicht gibt es so eine Art Neo-Biedermeier. Die Partizipationsfrage ist natürlich auch eine der Möglichkeiten. Ja. Ich meine, wer hat schon von den Menschen, die jetzt tatsächlich sozusagen ihr Einkommen erarbeiten müssen, die haben zum Beispiel einfach nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit Zeit. Ja. Das heißt, es hängt für mich schon auch sehr von den Voraussetzungen ab, wie Partizipation aufgesetzt wird, ja. Wie stark das beworben wird, wie die Ansprache von Personen ist, wie der Prozess geleitet wird. Also man kann so einen Prozess gut und schlecht aufsetzen. Also das würde jetzt nicht nur, weil da sie jetzt gerade 40 Leute nur gemeldet haben, nicht per se sagen, dass das nicht klappt. Da gibt es sicher unglaublich viele verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Und die zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum ist zum Beispiel auch Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist auch die Frage, über welchen Zeitraum erstrecken sich solche Prozesse. Das ist jedenfalls aufwendig, wenn man es ernst nimmt. Und wie viele Leute haben tatsächlich die Zeit, abgesehen vom Interesse, sich solchen aufwendigen Prozessen zu widmen? Ja, das ist ja auch dann wieder eine gesellschaftspolitische, soziale Frage. Ja. Wer kann sich das leisten auch? Ja?
Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass, um den öffentlichen Raum wirklich zu nutzen, immer eine gewisse Provokation eventuell vonnöten ist, was die Menschen erst wieder darauf aufmerksam macht, dass es diesen öffentlichen Raum überhaupt gibt und dass eigentlich die Gestaltung des öffentlichen Raumes ja doch eine Sache ist, die eine Gesellschaft als Ganzes betrifft oder zumindest, wie du eh schon gesagt hast, natürlich immer mit Abstrich und gewisse Teile der Gesellschaft.
Naja, Provokation ist natürlich jetzt ein Wort, das bei vielen irgendwie nicht so gut ankommt. Aber logisch ist auch, dass in unserer Mediengesellschaft, die wir ja in einem hohen Ausmaß sind, Aufmerksamkeit zu generieren eine schwierige Angelegenheit ist. Ja. Und das funktioniert halt unter anderem darüber, indem man einfach irgendwelche Dinge tut und macht, von denen man weiß, dass sie Aufmerksamkeit erregen. Also wenn das allzu subtil ist und keiner kriegt es mit, dann passiert halt auch nichts. Ja. Das heißt, natürlich ist jetzt im öffentlichen Raum, auch was die Kunst anlangt, sind andere Methoden und Vorgangsweisen nötig, wenn man das will, als wenn das jetzt in einem akademischen Zirkel auf der Uni passiert. Ja. Also das kommt darauf an, wen will man ansprechen. Ja. Und wenn ich jetzt die breite Öffentlichkeit ansprechen will und dafür brauche ich Medien und Aufmerksamkeit, dann sind sicher, sagen wir mal, etwas zugespitzte Methoden, die nicht wahnsinnig zu komplex sind, wo dann keiner mehr mitgeht und durchsteigt, natürlich angesagt. Ja. Und das ist halt dann auch die Qualität von Jurien oder von Gremien, die halt zum Beispiel dann auch Personen auswählen, denen man zutraut, diese Möglichkeiten im öffentlichen Raum auch zu schaffen, diese Aufmerksamkeit zum Beispiel. Ja.
Also kann man vielleicht abschließend nur sagen, dass es diese Verbindung aus Kunst und öffentlichem Raum, dass dies einfach weiter forciert werden müsste, um man sowohl die Qualitäten, die ein öffentlicher Raum an sich hätte, den Menschen irgendwie schmackhaft zu machen oder entgegenzukommen.
Die Kunst im öffentlichen Raum ist einfach eine gute Möglichkeit, ja, wenn man es gut macht, wenn es ernst gemeint wird, wenn die finanzielle Bedeckung, wenn die mediale Unterstützung da ist, kann die schon sehr viel bewirken, wie man sieht. Mir fällt jetzt gerade noch als Beispiel ein, diese Lugner-Denkmal-Geschichte in Wien, ja, das hat jetzt doch über viele Monate, wenn nicht Jahre, eine massive Beschäftigung mit diesem Thema des Antisemitismus ausgelöst in der Wiener Gesellschaft, aber weit darüber hinaus, die, finde ich, schon per se einmal sehr fruchtbar ist. Jetzt mal unabhängig von der Qualität und der Umsetzung, das ist wieder ein eigenes Thema, aber es ist offensichtlich, dass Kunst im öffentlichen Raum die Fähigkeit hat, solche Debatten zu initiieren, anzuregen und auch zu begleiten, ja.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich an der Stelle bei Bernhard Quickner bedanken, dass er im Studio der Radiofabrik als Interviewgast war.
Danke für die Einladung.
Und dann bis zur nächsten Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mehlhardt.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.